Hallo, schön, dass du da bist. Das ist der Lightlife Podcast mit Ulrike Duk und ich freue mich, dass du bei der 22. Folge mit dabei bist. Heute geht es um Denkmuster und wie sie uns daran hindern, glücklich zu sein. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich jedenfalls hatte eine Menge Spaß bei unserem Gespräch mit Professor Dr. Martin Sauerland von der Universität Koblenz-Landau. Er hat zu dem Thema ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Design Your Mind, auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, let's get started. Hallo Martin, schön, dass ich bei dir sein kann heute.
Hallo Ulrike, schön, dass wir uns getroffen haben heute.
Ich bin ja mal total gespannt. Also du hast ja in der letzten Zeit total viel zum Thema Denkmuster geforscht und auch gecoacht. Und da möchte ich mit dir einfach ein bisschen drüber sprechen und näher einsteigen.
Ich bin so zu dem Thema gekommen. Ich habe mich im Vorfeld eigentlich mit Arbeitsmotivation auseinandergesetzt, ne, weil es da natürlich auch den Bedarf aus den Unternehmen gibt, irgendwas dazu zu erforschen und das nutzbringend anzuwenden. Und ich habe bei allen Themen und Forschungsbefunden immer das Gefühl gehabt, das reicht nicht, das ist es nicht, da fehlt noch was, ne, oder man müsste eigentlich noch tiefer schürfen. Und wenn man genau das macht, landet man bei diesen Denkmustern. Also ich bin der Meinung, dass, oder jetzt auch natürlich bestätigt durch die Daten, dass die Demotivation, die eben so weit verbreitet ist in Unternehmen, gerade auf diese negativen Denkmuster zurückzuführen ist. Und dass vieles andere, was man sich so an Ursachen ausdenkt, das sind eigentlich Symptome dessen, ne, oder irgendwelche Oberflächenphänomene. Und wenn man wirklich an die Ursachen rangehen will, der Demotivierung, die beseitigen will, muss man eigentlich an diesen dysfunktionalen Denkmustern arbeiten. So bin ich dazu gekommen. Also viele arbeiten, so vor 10 Jahren haben sie einfach mit Arbeitsmotivation beschäftigt und dann ist das Schritt für Schritt in diese Richtung gegangen.
Das heißt, wenn es uns nicht gut geht, dann liegt es wahrscheinlich gar nicht so sehr an den Umständen, sondern daran, wie wir die interpretieren.
Ja, das ist natürlich eine heikle Formulierung, so, wenn man es so zum Beispiel an Unternehmen heranträgt, riskiert man eben auch, dass so eine Rechtfertigung dafür ist, an den Umständen nichts zu verändern, ne, die so zu belassen, so nach dem Motto, im Unternehmen läuft alles gut oder am Arbeitsplatz ist alles super organisiert. Es liegt nur an den Mitarbeitern, ne, die sind faul, bei denen muss man irgendwie arbeiten und so weiter. Das muss man natürlich als Interaktion begreifen, ne, die Verhältnisse müssen verbessert werden. Aber es ist richtig, auch widrige Verhältnisse kann man in einem positiveren Licht erscheinen lassen, wenn man die entsprechenden Denkmuster an den Tag legt. Und natürlich kann man auch an sich viel gewinnen, wenn man sozusagen an den Denkmustern arbeitet und die Umstände gleich lässt. Die Umstände sind ja in Deutschland zumindest bei den meisten Arbeitgebern auch recht förderlich, ne, oder nicht so widrig, dass man jetzt da irgendwelche Demotivierung ableiten kann, aber beispielsweise da speist sich auch viel Demotivation aus dem schlechten Führungskräfteverhalten, und das hat jetzt erstmal nichts mit den Denkmustern der einzelnen Mitarbeiter zu tun. Trotzdem kann der einzelne Mitarbeiter natürlich viel gewinnen, wenn er zum Beispiel auch das Führungskräfteverhalten in einem bestimmten Licht sieht, ne? Also beispielsweise das nicht überinterpretiert oder immer wieder versucht, irgendwie konstruktiv das Verhältnis zu gestalten oder vielleicht auch mal mit einer Gegenhypothese an die andere Person herangeht, ne? Nicht immer im Glauben, die kann mich nicht leiden, die findet mich doof oder interessiert sich nicht für meine Vorschläge. Wenn man das mal umkehrt und eine Gegenhypothese testet, sei es an einem Tag oder in einem Gespräch oder in einer Woche, dann sammelt man eben auch viele Daten, die eigentlich für diese Gegenhypothese sprechen, dass das Verhältnis gar nicht so schlecht ist, wie es sich vielleicht dargestellt hat vorher.
Ja, das heißt, eigentlich bist du zu diesen Denkmustern über die Arbeitsmotivation gekommen.
Und was vielleicht auch interessant ist, man kann sich im Prinzip jedes beliebige Thema in der Wirtschaftspsychologie herauspicken, ne? Also beispielsweise Beanspruchung, Belastung, Stress, Burnout, das ist ja auch ein riesiger Forschungsbereich. Und da tritt genau das gleiche Phänomen auf. Das habe ich dann im Laufe der Studien zu den Denkmustern festgestellt. Wenn man so an Stressbewältigung denkt, denkt man zum Beispiel als erstes an Entspannungsverfahren. Und ich glaube, da ist unmittelbar erkennbar, dass das eigentlich nur Oberflächenphänomene sind. Also das eigentliche Problem ist damit überhaupt nicht bewältigt. Die Person wird nach diesem Entspannungsverfahren wieder gestresst sein und wieder belastet sein und wieder Burnout gefährdet sein. Und erst wenn man an den dysfunktionalen Denkmustern arbeitet, wie interpretiere ich meine Umwelt eigentlich, dann habe ich auch die Chance, eine Ursache zu beseitigen und wirklich dann so stressaffine oder Burnout-affine Kognitionen wie ich muss alles perfekt machen, darf mir keine Hilfe holen und muss alles alleine schaffen oder sowas. Erst wenn man solche Überzeugungen zurückdrängt, hat man die Chance, dass man ursächlich den Burnout verhindert.
Das heißt, mir geht es eigentlich unter Umständen schlecht, weil ich denke, wie ich denke, also dysfunktional denke. Und wenn ich dann autogenes Training mache, dann kann ich mich zwar beruhigen, aber mein dysfunktionales Denken ist noch da und dadurch komme ich immer wieder in dieselbe Situation und muss dann noch mehr entspannen und noch mehr entspannen, um mich wieder runterzuholen.
Also so würde ich es interpretieren. Ich will diese Entspannungsverfahren überhaupt nicht abwerten. Ja. Die gehören einfach zu diesem Methoden. Konglomerat dazu und die erleichtern möglicherweise auch den Einstieg, sich zu reflektieren. Um dysfunktionale Denkmuster abzubauen, braucht man ja auch eine bestimmte Reflexionsfähigkeit und wenn man ständig sozusagen überlastet ist oder so, dann kommt man ja auch gar nicht in diesen Zustand. Insofern ist das alles gehört sozusagen zum Methodenrepertoire dazu, alles wunderbar, aber es ist genau so, wenn das Entspannungsverfahren vorbei ist, dann bin ich eben den üblichen Situationen wieder ausgeliefert und werde mit meinen üblichen Denkgewohnheiten daran gehen. Und die sind dann eben dafür verantwortlich, dass man nicht klarkommt, es nicht unter Kontrolle hat, die Ziele nicht funktional oder effizient erreichen kann, etc. etc. Also an dem Denkmuster wird sich dann nicht viel verändern durch das Entspannungsverfahren. Das muss man dann eben anders beheben. Das muss man in Frage stellen, Gegenhypothesen testen und so weiter. Das erfordert eben mehr als die pure physiologische Entspannung
oder Entspanntheit. Also das ist fast so wie ein Schwelbrand.
Ja, also ich denke schon, man könnte das als Disposition auffassen. Die meisten Denkmuster werden ja in der Kindheit oder in der Jugend, jedenfalls sehr früh, erworben und auch über Jahre hinweg. Und die werden ja von Personen an sich auch gar nicht in Frage gestellt. Die heißen ja nicht ohne Grund Überzeugung. Eine Überzeugung stellt man nicht eben mal von sich aus in Frage. Man ist eben überzeugt. Das ist eben total rigide. Und dann wird man auch, das bestätigt sich auch permanent selbst und hält sich so auch aufrecht. Also wenn ich denke, dass jede Prüfung eine Versagensmöglichkeit ist, dann werde ich auch jede neue Prüfung so wahrnehmen und das resultiert dann möglicherweise auch in so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und man wird dann auch versagen, das speist dann wieder dieses Denkmuster und so weiter. Das ist also auch ein Teufelskreis, der da stattfindet. Und es ist also sehr, sehr schwer, dass die Person da von sich aus alleine herauskommen würde. Und diese permanenten Bestätigungen, die festigen so eine Überzeugung natürlich auch ständig. Und deswegen, das kann man schon so sagen. Also eine neue Prüfung wird man dann sicherlich nicht sagen, oh, das ist jetzt plötzlich eine Herausforderung für mich, da freue ich mich drauf, will mein Wissen unter Beweis stellen, sondern ganz im Gegenteil, es geht immer tiefer runter, immer weiter runter.
Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Standard-Denkmuster oder Denkfallen, in die wir hineinfallen? Du hast gerade schon die Prüfungsangst genannt, aber auch den Perfektionismus. Aber was gibt es denn da so?
Genau, also wir haben ja über 600 Personen schon befragt dazu, Mitarbeiter und Führungskräfte, verschiedene Unternehmen, auch Studierende in Stichproben waren dabei und sehr verbreitet sind kontrafaktische Denken, klingt ein bisschen kompliziert, das ist so ein Denken in Konjunktiven, hätte, könnte, wollte, müsste und so weiter. Und das kann ja sehr funktional sein, wenn man beispielsweise einen Fehler gemacht hat, dann denken sich die meisten Menschen ja, hätte ich mich doch besser vorbereitet, oder warum musste das ausgerechnet mir passieren? Und das kann ja sehr sinnvoll sein, um das beim nächsten Mal zu verhindern. Hätte ich mich da besser vorbereitet, gut, dann speist dieses Denkmuster eben auch den Gedanken, dass ich mich beim nächsten Mal besser vorbereiten sollte. Meistens ist es aber so, dass es eher in solchen Jammerzirkeln einmündet und darin auch verharrt. Ne? Die Leute sagen dann, oh, könnte nicht alles viel besser sein, ne? Oder warum musste das ausgerechnet mir passieren und so weiter. Und dabei bleibt es. Ne? Man entwickelt überhaupt keine positive Vision der Zukunft, gar kein attraktives Ziel. Ne? Man kehrt das gar nicht um und kann dann natürlich auch gar keinen Handlungsplan daraufhin entwickeln, wie man da rauskommen könnte. Ne? Und dann wird gejammert und es bleibt beim Jammern. Und das ist natürlich ganz fatal. Ne? Und das ist, kann sich jeder vorstellen, total weit verbreitet. Unsere Forschung dazu ist wirklich bedenklich. Wir hatten bei 65% der Befragten herausgefunden, dass die sich mit dem Gedanken rumtragen, hätte ich doch bloß einen anderen Job gewählt. Das ist ja auch kontrafaktisches Denken. Ne? Denken in Konjunktiven, hätte ich doch bloß. Ne? Man hat es eben nicht. Es, ne, ist gegen die Fakten sozusagen. Und natürlich kann auch das dabei helfen, zu eruieren, in welchem Job man möglicherweise erfolgreicher sein könnte, ne, oder wie man die Bedingungen vielleicht anders gestalten könnte im jetzigen Job, damit es besser wird. Aber dazu kommen die meisten eben gar nicht, ne, sondern die verharren in diesem Jammer und jeden Tag wird es ein bisschen schlechter. Und dann stecken sie auch noch die Kollegen mit an, die sagen dann natürlich auch nichts Positives. Und da, das ist natürlich ganz, ganz fatal. Ne? Das wäre so ein typisches Denkmuster. Das zweite ist dichotomes Denken. Mhm. Das Denken in starren, sich ausschließenden Schwarz-Weiß-Kategorien. Mhm. Ne? Entweder oder. Entweder so oder gar nicht. Alles oder nichts. Ne? So ein One-Best-Way-Denken. Und das Fatale, also auch das kann unter Umständen eine sehr sinnvolle Sache sein. Ne? Man polarisiert da so ein bisschen oder grenzt sich auch von anderen ab und man kann dann auch besser handeln, wenn man eine ganz konkrete Position hat. Das Problem ist aber, man übersieht da auch viele Möglichkeiten. Ne? Gerade in Entscheidungssituationen oder bevor man sich für eine konkrete Handlung entschieden hat, ist das ganz fatal, so zu denken, dass es eigentlich eher sinnvoller in sowohl als auch Relationen statt in Entweder-Oder-Kategorien zu denken. Ne? Da kann man sich leicht vorstellen, wenn man in sowohl als auch Relationen denkt, kann man die Perspektive auch mal wechseln, man kann Kompromisse finden, man ist viel flexibler im Denken, man kann auch mal simultan verschiedene Dinge ausprobieren und so weiter. Wenn ich starr in Entweder-Oder denke, ist das gar nicht möglich. Ne? All die Grauschattierungen übersehe ich dann. Und da verbergen sich ja meistens die realistischen Optionen hinter.
Ja, ist ja auch bei, also in Beziehungen so, ne? Also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe ganz oft Patienten, die mit Leuten gebrochen haben, weil der hat damals diesen einen wahnsinnig großen Fehler begangen, ja, und können die Perspektive des anderen gar nicht übernehmen und sagen dann, es lohnt sich nicht, diesen Kontakt noch weiter bestehen zu lassen, weil der hat mich damals so enttäuscht und das war's. Und dann sieht man immer nicht diese 20 Jahre davor, wo man irgendwie eine tolle Freundschaft hatte oder so, sondern nur diesen einen Moment, der dann ganz groß wird und ganz schwarz.
Genau, und wenn Personen selbst darunter leiden, ne, dann wäre es eben auch indiziert, das mal zu hinterfragen. So eine eskalierende Schlussfolgerung hat man ja ganz oft, ne, so nach dem Motto, mit dem rede ich überhaupt nicht mehr, ne, oder jetzt reicht's, ne, dann macht man genau das Gegenteil oder sowas. Und das ist ja eigentlich schon bitter. Ne? Man war ja bisher von dem anderen Weg überzeugt und die Bilanz stimmt ja letztlich auch. Ne? Sonst wäre man ja nicht dabei geblieben oder hätte das Verhalten nicht so lange fortgesetzt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass so ein Schlussstrich auch gesund ist, ne, mit einer Sache abzuschließen und hängt dann natürlich vom konkreten Ereignis auch ab, was da vorgefallen ist. Aber in der Regel ist das natürlich auch eine Realitätsverleugnung dessen, was vorher eigentlich gut funktioniert hat oder gestimmt hat. Ne? Und da einen etwas, sagen wir mal, milderen, diplomatischeren Zugang zu bekommen, kann ja auch ganz gesund sein. Ne? Also vielleicht auch verzeihen können, je nachdem, was es dann war, oder man selbst die eigenen Anteile vielleicht auch erkennen. Ne? Sowas wäre eben sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn die Person selbst darunter leidet. Wenn sie nicht darunter leidet, gut, dann kann man das auch dabei belassen, dann ist der Schlussstrich wahrscheinlich auch die richtige Lösung gewesen. Ne? Oder es gibt gar keinen Anlass, das zu hinterfragen. Ja, ja, verbreitet sind natürlich auch so Übergeneralisierungen. Das ist auch interessant, es gehört ja zum menschlichen Lernen dazu, zu generalisieren. Ne? Kinder, die nicht generalisieren lernen, die haben ein riesiges Problem, mit dem Leben klarzukommen. So kann man Erfolgsrezepte entwickeln oder auch Gefahren überhaupt wahrnehmen. Wenn ich in Mathe mehrfach schlechte Noten kassiert habe, dann sollte ich vielleicht kein Physikstudium anfangen. Da schütze ich mich eben auch vor weiteren Misserfolgen. Aber Das Problem ist, eine Übergeneralisierung geht eben über eine Generalisierung hinaus und die betrifft dann plötzlich auch Situationen, in denen man eigentlich erfolgreich sein könnte, weil die Umstände ganz andere sind. Na, aber Menschen tendieren eben zu Übergeneralisierungen, die sagen dann, ich kann keine Sprachen lernen. Na, und wahrscheinlich bezieht sich das bloß auf romanische Sprachen oder sowas.
Also
Oder
die haben quasi in der Schule erfahren, Französisch war die Hölle, also kann ich Sprachen, das ist nicht meins, das lassen wir mal ganz weg.
genau.
Und
Und
vielleicht wäre eine Sprache wie,
ja.
sag mal was Leichtes, Ungarisch wäre jetzt nicht das Richtige.
Schwedisch.
Ja, oder Dänisch, vielleicht wäre Dänisch einfach eine einfachere Sprache zu lernen.
Genau,
Ja.
ja. Genau das ist der Punkt, ne? Und das kann ganze Lebensbereiche einnehmen, ne? Solche völlig überzogenen Schlussfolgerungen aufgrund von negativen Einzelerfahrungen. So ein bisschen trifft es auch das Beispiel, das du gerade genannt hast. Es gab einen einzelnen negativen Vorfall in der Beziehung und der wird dann aufgebläht und übergeneralisiert bis zum geht nicht mehr. Alle Lebensbereiche sind plötzlich davon betroffen und dann damit beschneidet man sich auch Möglichkeiten, ne? Wenn dann nichts mehr in Frage kommt und nichts mehr geht.
Ja, also ich habe eine negative Erfahrung in meiner partnerschaftlichen Beziehung, dann glaube ich bin nicht beziehungsfähig und gehe mit diesem Glaubenssatz in jede neue Beziehung rein, die dann nicht funktioniert, weil ich ja glaube, ich kann es eh nicht und das auch so ein bisschen ausstrahle. Kann ich mir das so
Ja,
vorstellen?
genau. Das wäre
Okay.
auch ein schönes Beispiel. Und da sind wir sogar wieder bei den sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, ne? Also das kennt jeder, glaube ich, vom Placebo-Effekt. Die Erwartung kreiert ihre eigene Realität, ne? Man gestaltet die Umwelt unbewusst oder bewusst schon so, dass das passiert, was man erwartet. Und nur hat man es hier nicht mit einem Placebo-Effekt zu tun, ne? Dass das irgendwie positive Heilwirkungen hätte, sondern mit einem Nocebo-Effekt zu tun. Die Erwartung, ne? Wenn man von einem Medikament erwartet, dass es Schwindel erzeugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es Schwindel erzeugt. Und dieser Mechanismus ist ja im Prinzip am Werke, ne? Wenn ich von einer Sache überzeugt bin oder ein bestimmtes Denkmuster habe, dann lege ich das natürlich irgendwie auch im Verhalten an den Tag und ich gestalte die Beziehung dann eben auch so, dass das passiert, was ich glaube, was passieren wird. Ne? Und dann lege ich sozusagen das Scheitern der Beziehung schon selbst an. Und Eifersucht könnte man da auch nennen, ne? Den Wirkmechanismus kennt ja wahrscheinlich jemand. Die Eifersucht wird eine Belastung sein, also
Ja, ist
übertrieben.
es tatsächlich, denn also wenn ich sehr eifersüchtig bin, dann kann es ja sein, dass ich anfange, meinen Partner zu kontrollieren. Ich lasse dem keinen Raum mehr, bis es ihm in der Beziehung zu eng wird und er dann raus will, ne?
Genau.
Das heißt, mit meiner Eifersucht kann es sein, dass ich genau das erreiche, was ich eigentlich nicht haben möchte.
Genau, das ist natürlich so ein Balance-Spiel wie eigentlich immer. Ne? Das habe ich auch jetzt so ein paar Mal dargestellt. Viele dieser Denkmuster, die sind so weit verbreitet oder speziestypisch, weil sie auch sinnvoll sind. Ne? Die haben zu einem bestimmten Grad auch Funktionen für uns. Wir legen die nicht ohne Grund an den Tag. Und es gibt dann immer so eine Art Schwellenwert, wenn es übertrieben wird, wenn eben aus einer Generalisierung plötzlich eine Übergeneralisierung wird. Oder bestimmte Situationen machen dann so ein Denkmuster dysfunktional, ne? Dass man eben nicht sieht, dass diese Prüfung jetzt eine Chance wäre, ne? Oder dass man im Sport eine Prüfung sehr gut bewältigen könnte, nur eben in der Schule nicht oder sowas, ne? Das sieht man dann nicht mehr. Und dieser Schwellenwert ist eben das Entscheidende, den zu kennen, den zu entdecken. Und bei der Eifersucht ist das genauso. Und der Partner wäre wahrscheinlich, oder mit der Beziehung würde auch irgendwas nicht stimmen, wenn der Partner nicht eifersüchtig wäre. Das wäre merkwürdig, ne? Wenn man selbst nicht eifersüchtig wäre, in bestimmten Unsicherheits- oder Verdachtsmomenten. Das wäre komisch, ne? Dann stimmt da offenbar mit der emotionalen Bindung oder Beziehung was nicht. Aber das ist eben zu unterscheiden von dieser übertriebenen Eifersucht, die dann in Richtung Kontrolle geht, Überwachung oder ständige Verdachtsmomente aushegen. Das mal aushalten zu können, ne, oder auch tolerieren zu können, darauf kommt es eben an. Ne? Also so ein Situationsgespür eigentlich zu haben.
Also jetzt haben wir ja alle solche Denkmuster und sind ja doch irgendwie in dem Ganzen gefangen, weil die sind uns ja gar nicht bewusst, sondern die spielen sich irgendwie wie so eine Software im Hintergrund ab und wir merken gar nicht, dass das läuft. Was können wir denn da jetzt machen?
Ja, und das ist gar nicht so leicht. Genau, es ist ganz richtig, ne? Man kann da verschiedene Ebenen auch unterscheiden. Also ganz, ganz tief sitzende Überzeugungen, die man vielleicht gar nicht verbalisieren kann, gar nicht explizit ausdrücken kann, die man gar nicht weiß, dass man sie hat, ne? Und die aber trotzdem natürlich wirksam sind in der Interpretation der Umwelt oder im Verhalten, bis hin zu so automatischen Gedanken, ne? Man hat also so einen situativen Stimulus wie eine Prüfung und sagt, das kann ich nicht. Ne, das ist dann meistens auch bewusst, ne, diese automatischen Reaktionen. Und das baut so richtig schön aufeinander auf. Und es ist in der Tat sehr schwierig, das zu ändern. Oder ich muss vielleicht differenzieren. Ich erlebe in Trainings und Coachings immer wieder, dass es Leute gibt, die so ein Aha-Erlebnis haben. Bei denen reicht es manchmal, wenn sie diese Benennung der dysfunktionalen Denkmuster einfach nur lesen und dann sagen, ja, stimmt, das kenne ich, da habe ich jetzt Jahre drunter gelitten, ne? Ich muss gar nicht immer bei allen beliebt sein oder sowas. Und das sind natürlich Personen, bei denen muss man fast gar nichts mehr machen, ne? Die gehen am nächsten Tag schon ganz anders in ihren Job rein und werden auch ganz anders handeln, ne? Die ärgern sich dann so darüber, dass sie sich irgendwie beschränkt haben oder in ihren Möglichkeiten beschnitten haben, durch diese einfache Einsicht, ne, die ihnen da gekommen ist, durch die bloße Benennung des Denkmusters oder ein paar Beispiele oder sowas. Das erlebe ich immer wieder. Allerdings muss man einräumen, dass es in der Mehrzahl der Fälle anders ist, ein richtig zäher Prozess. Alice, ein ganz prominenter Forscher in dem Bereich, der hat es so ein bisschen verglichen mit dem Erwerb einer neuen Sprache. Und dieser Vergleich, diese Analogie gefällt mir sehr gut. Das ist, wenn man eine neue Sprache erlernen will, dann, und ein Pferd sieht, dann hat man eben so diesen Impuls, ne, von seiner erlernten Sprache aus, das als Pferd zu bezeichnen. Wenn ich jetzt aber eine neue Sprache lernen muss, muss ich diesen Stimulus plötzlich anders verknüpfen als Horse. Und jeder kennt das beim Erwerb einer neuen Sprache, wie mühselig das ist. Ne? Es ist also erstmal irgendwie immer das Pferd präsent und nicht der Begriff Horse. Und dann braucht es unglaublich viel Übung, manchmal über Jahre, Jahrzehnte. Aber trotzdem, ne, über Jahrzehnte kann man es dann schaffen, dass man möglicherweise in der neuen Sprache irgendwann auch träumt und denkt. Und so ist es, so kann man es auch schön vergleichen mit diesem Ersatz der dysfunktionalen Denkmuster mit den funktionalen Denkmustern, ne? Ich muss einfach die Situation, eine Prüfungssituation, auf die ich automatisch mit, das kann ich nicht reagieren würde, das muss ich langsam mühselig ersetzen, mich selbst davon überzeugen, dass das möglicherweise eine Stimulanz ist, eine Herausforderung, ne, wo ich auch positiv herangehen kann und so weiter. Und ja, das braucht, man muss die Leute immer wieder konfrontieren, die müssen Erfahrungen sammeln, die müssen auch erfolgreich sein mit dem neuen Denkmuster.
Wie kriege ich denn so ein neues Denkmuster in mich rein?
Ja, also es gibt unzählige Methoden und das ist auch gut so, denn es gibt kein Universalrezept. Nicht jede Methode funktioniert bei jedermann. Man muss verschiedene Dinge auch ausprobieren manchmal. Und meistens ist es erfolgreich, wenn man mit Gegenhypothesen arbeitet und die testet und dann sieht, dass man mit der Gegenhypothese erfolgreicher ist. Und das kann man sehr systematisch angehen. Man kann also versuchen, dieses dysfunktionale Denkmuster zu identifizieren. Na, manchmal ist es ganz einfach. Ich kann kein Mathe oder sowas. Nur das Beispiel hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und dann fordert man Personen auf, Belege dafür zu sammeln. Da ist es manchmal sogar schon so, dass gar nicht viele Belege vorhanden sind. Na, man kann das gar nicht richtig dokumentieren, dass es so ist. Na, dann wäre schon mal viel gewonnen. Eigentlich ist das gar nicht gut gestützt, dieses Denkmuster. Aber
Also
man
man
kann.
sucht erstmal nach Fakten.
Genau, ja.
Warum stimmt das?
Genau. Also sonst hat man gar keine Chance durchzudringen. Ne? Die Leute sind ja überzeugt davon, dass sie kein Mathe können. Ne? Und das durchaus mal zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, nehmen wir dich mal ernst und gucken genau hin. Ne, das kann also schon mal ein guter erster Schritt sein. Meistens ist das nicht sonderlich überzeugend, was da zusammenkommt. Dann macht man aber den zweiten Schritt und fordert die Leute auf, aktiv nach Gegenbelegen zu suchen. Das kann man auch gemeinsam mit denen machen, weil manchmal wollen die dann auch gar nichts finden aus Bequemlichkeitsmotiven oder weil sie sich schön eingerichtet haben in dem Denkmuster. Wie gesagt, das hat ja auch bestimmte Funktionen. Aber wenn man dann sich aktiv auf die Suche nach Gegenbelegen macht, findet man in der Regel auch welche. Ne? Dann stellt man zum Beispiel fest, dass man im Kopfrechnen sehr gut ist, ne? Nur Stochastik nicht kann oder sowas. Ne? Dann sieht man schon, okay, dieses allgemeine Denkmuster kann so nicht stimmen. Man müsste es zumindest mal ausdifferenzieren. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen und die Leute auffordern, eine Gegenhypothese aufzustellen. Ne, zum Beispiel sowas wie, ich bin besser als der Durchschnitt in Mathe. Das wäre eine Gegenhypothese. Ne, wenn man jetzt sagt, ich kann Mathe, das wäre genauso pauschal und dumm, das macht auch keinen Sinn, ne, aber etwas differenzierter, etwas abgemilderter zum Beispiel zu sagen, oder Mathe reicht für meine beruflichen Anforderungen gut aus oder sowas. Ne? Und dann fängt man da das gleiche Spielchen an. Man sucht nach Belegen für diese Gegenhypothese. Und da wird man fündig werden, ne? Dass man so gut ist wie der Durchschnitt. Ja, das liegt in der Natur der Sache, dass man da irgendwie ganz gute Belege für finden wird. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen und nach Gegenbelegen für die Gegenhypothese suchen. Und das verblüffende Phänomen ist, gegen so eine moderate Hypothese findet man in der Regel keine Gegenbelege. Und das sollte dann sozusagen der letzte Eye-Opener sein, zu sagen, okay, diese pauschale These, dass ich kein Mathe kann, die ist einfach nicht realitätsgerecht und ich beschneide mich da vieler Optionen und ich muss das differenzierter wahrnehmen. Oder oft hat man es so, weiß ich, der Kunde, der Vorgesetzte hält nichts von meinen Ideen. Da kann man genau das Gleiche machen. Einfach mal eine Gegenhypothese testen. Einfach mal mit einer Idee, von der man selbst überzeugt ist, aktiv hingehen und sagen, hier wäre das nichts. Und meistens ist es so, ne, oder der Kollege findet mich unsympathisch. Einfach mal versuchen, mit dem in die Mensa zu gehen oder dem Rat zu fragen. Und normalerweise sammelt man dann tatsächlich empirische Daten für diese Gegenhypothese, ne, dass da auch was dran ist. Die muss ja nicht exakt stimmen, ne, die ist vielleicht auch zu pauschal, ne, aber darauf kommt es eben drauf an, zu sehen, welche Anteile davon sind sozusagen bewährt, belegt, sind rational begründet oder logisch. Und was ist unpragmatisch? Was hemmt mich in meiner Zielerreichung? Wie müsste ich eigentlich denken, um erfolgreich zu sein? Vielleicht auch mal testen, wie denken eigentlich Personen, die wirklich erfolgreich sind und wie handeln die? Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, ne? Manchmal will man ja Ziele erreichen, wünscht und hofft verschiedene Dinge, und dabei bleibt's, ne? Und dann sich einfach mal zu fragen, wie denken und handeln eigentlich Leute, die das unbedingt schaffen wollen oder geschafft haben. Dann kommt man manchmal drauf, dass es eigentlich völlig fatal ist, dass die eigenen Gedanken das schon verhindern, dass man die Sache überhaupt mal angeht. Da gibt es tatsächlich auch interessante Befunde von Elfmeterschützen bei Fußballspielen,
Echt?
wenn die sich fragen, ob sie den Elfer jetzt erfolgreich verwandeln, ne? Und dann solche Gedanken aufkommen, oh Gott, was passiert, wenn ich drüber schieße? Dann steigt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass man den Ball drüber schießt oder daneben schießt, weil diese motorischen Programme schon alle voraktiviert werden im Gehirn. Man hat sozusagen dieses Bild schon vor Augen, wie der Ball drüber fliegt und genau da schießt man eben auch hin. Und wenn man die Leute dazu bringen kann, eher operativ zu denken, also wenn man sich dafür entschieden hat, den Elfer jetzt zu schießen, dann macht es keinen Sinn mehr, das in Frage zu stellen. Dann muss man auch, dann kann man sich eigentlich nur noch sinnvoll fragen, wie schaffe ich das jetzt? Nicht mehr ob, sondern wie. Man denkt also sehr operativ und dann kommen vielleicht solche Gedanken auf wie, den Torwart kenne ich, der hat da rechts unten in der Ecke seine Schwäche und genau da schieße ich hin. Und dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man den Elfer erfolgreich verwandelt.
Also wenn ich es noch in Frage stelle, dann stelle ich mir quasi eine Hürde in den Weg.
Also auch da muss man unterscheiden, ne? So die eigenen Schwächen zu bedenken oder situative Widrigkeiten, Gefahren, Risiken zu bedenken, ist ja eine total sinnvolle Sache. Es ist eine Frage der Phase. In der Such- und Findungsphase ist das natürlich sehr gut. Ne, was mute ich mir zu? Was kann ich? Womit werde ich wahrscheinlich auf die Nase fallen und so weiter? Das ist natürlich eine total sinnvolle Sache. Nur wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, die dann permanent wieder in Frage zu stellen, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Und dann wirklich zu sagen, okay, ich probiere das jetzt. Und vielleicht sich so was sagen, wenn es über einen bestimmten Fehlerrahmen nicht hinausgeht, bleibe ich auch dabei, ne, und probiere es weiterhin. Bin energisch und hartnäckig dann bei der Sache. Das ist wiederum dann ein Erfolgsfaktor.
Also jetzt sind wir ja schon fast so ein bisschen bei den Entscheidungen. Ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast. Wahrscheinlich macht es Sinn, wenn ich zuerst so ganz frei brainstorme und gucke, was ist alles möglich, um dann so ein bisschen das zu sammeln und zu schauen, was kann ich machen, was ist realistisch und dann eine Sache auszuwählen und die dann auch durchzuziehen. Und wenn ich dann quasi die Entscheidung getroffen habe, also es ist ja, wir hatten da das Rubicon-Modell, ne, mit den, wenn ich quasi in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, an diesem Point of No Return bin, dass ich dann auch voll durchziehe.
Genau. Also auch das ist natürlich wieder so ein Balance-Spiel, muss man auch sagen. So eine Rigidität oder Inflexibilität trotz veränderter Umstände ist natürlich auch nicht sonderlich rational. Ne? Wenn ich Fehlentwicklungen sehe oder die Abweichungen von meinen Zielvorstellungen zu groß werden, muss ich natürlich mich auch korrigieren können oder anpassen können oder Fehler kompensieren können. Aber in der Tat ist es so, dass ich in der Findungsphase breiter denken sollte, ne? Freier Assoziierter. Da kann ich auch mal andere Leute fragen, was sie denn an meiner Stelle machen würden. Und es wäre fatal zu sagen, ich mache das jetzt eins zu eins genauso wie du. Also die Entscheidung muss ich selbst finden für mich. Und wenn ich das mal getroffen habe, dann kann ich vielleicht auch den Fokus ein bisschen enger ziehen und sagen, na, das probiere ich jetzt aus in diesem halben Jahr. Das kann ja versuchsweise sein, das ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Aber ne, sich diese Zeitraum oder diese Erfolgsmöglichkeit auch zu geben, ja. Darauf kommt es vielleicht an. Und da gibt es ganz geschickte Manöver auch. Ne? Man kann also tatsächlich so Abweichungskriterien im Vorfeld sich überlegen und solange die nicht überschritten werden, behält man auch diesen Plan bei. Und wenn die überschritten werden, gut, dann kann man natürlich gucken, okay, jetzt ist die Fehlentwicklung zu drastisch, ne? Jetzt muss ich irgendwie gegensteuern. Und das kann man auch in Intervallen prüfen, sodass man nicht ständig irgendwie die Sache in Frage stellt und meint, jetzt doch was anderes machen zu müssen. Da kann man sagen, okay, ich prüfe das in einem Jahr. Und dann gucke ich, und wenn es dann zu starke Abweichungen von meinen Zielvorstellungen gegeben hat, dann überlege ich nochmal neu. Ne, und dann ist man nicht permanent irgendwie mit dem Gedanken belastet, dass es jetzt doch schief gehen könnte oder sowas. Ne, und das hängt natürlich vom Gegenstand ab, wie eng man diese Intervalle legt. Aber in der Tat, ne, oft ist das Problem besteht oft nicht darin, dass die Leute nicht wissen, was sie wollten oder zu viele Optionen da sind. Ne, die setzen bestimmte Entscheidungen auch einfach gar nicht um. Ne, die Entscheidung ist eigentlich schon längst getroffen. Das Problem ist gar kein Entscheidungsproblem, sondern es ist ein Umsetzungsproblem. Und da helfen manchmal diese sogenannten Implementation Intentions, ne, dass man nicht sagt, ich müsste mich mehr um meine Freunde kümmern oder abnehmen oder sowas, sondern dass man das an ganz klare raumzeitliche Koordinaten bindet. Ne, jeden Freitag um 17 Uhr, wenn ich von der Arbeit komme, gehe ich ins Stadion zum Joggen. Wenn der Zeitpunkt nämlich da ist, weiß ich genau, was ich zu tun habe. Mhm. Und der Aufforderungscharakter in diesem Moment ist dann so hoch, dass ich auch irgendwas machen werde. Wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann weiß ich nicht, wann ich damit anfangen soll. Mhm. Kann ich morgen machen oder auch in 3 Monaten. Ich weiß auch nicht, wie viel. Ich kenne die Mittel auch nicht. Ne? Die sind nie benannt worden. Muss ich jetzt mein Ernährungsverhalten umstrukturieren oder mehr Sport treiben, das weiß ich alles nicht. Aber wenn ich so Wenn-Dann-Regeln aufstelle, dann habe ich die Mittel benannt, ich habe die raumzeitlichen Koordinaten genannt, den Plan, den Handlungsplan dafür schon ersinnt oder ersonnen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus etwas wird, auch viel höher.
Wenn jetzt noch Leute sagen, ich weiß nicht, was ich verkehrt denke.
Ja.
Wie können die denn solche Denkmuster entlarven?
Ja, das ist natürlich eine ausgezeichnete Frage, denn das ist natürlich ein Riesenproblem. Ne? Diese Denkmuster sind oft so fixiert und so tief verwurzelt in der menschlichen Psyche, um mal ein bisschen metaphorisch zu sprechen, dass sie ja von den betroffenen Personen oft gar nicht als solche identifiziert werden können oder gar nicht registriert werden können. Und da ist es schon mal der erste wichtige Punkt, zu prüfen, ob man leidet. Mhm. Ansonsten gibt es ja auch gar keinen Anlass, irgendwas zu ändern. Ne? Also wenn der subjektive Leidensdruck nicht da ist, dann kann man ja auch alles so laufen lassen. Ne? Man könnte natürlich noch effektiver werden, das ist schon klar. Aber der Leidensdruck wäre natürlich so ein echter Anlass, mal zu prüfen, unterliege ich dann möglicherweise einigen dieser Denkmustern und hindern die mich daran, noch erfolgreicher zu werden. Auch der Vergleich mit anderen kann da sehr hilfreich sein. Da sind andere Personen vielleicht irgendwie glücklicher, zufriedener, erfolgreicher, obwohl die denselben Aufwand betreiben wie ich oder obwohl ich sogar bessere Bedingungen habe als die. Na, auch das wäre mal ein Anlass zu prüfen, unterliege ich nicht vielleicht irgendeinem dieser Denkmuster, die mich jetzt ewig davon abhalten, genauso erfolgreich oder erfolgreicher zu werden. Und dann kann man natürlich sich auf die Suche machen. Ne? Was kann man anders sehen? Wo kann man vielleicht mal die Perspektive wechseln? Wo sind vielleicht Widersprüchlichkeiten da? Welches Verhalten hat sich vielleicht sogar eher bewährt? Ich lege es aber nicht an den Tag aus diesem und jenem Grund. Ne? Und dann kann es eben auch hilfreich sein, sich mal in die einschlägige Literatur da einzuarbeiten und zu sehen, okay, es gibt dieses Denkmuster, ne? Weiß ich, kontrafaktisches Denken oder sowas, ne, kenne ich das nicht, lege ich das nicht an den Tag, ne, könnte man daran nicht was ändern, ist das eigentlich nötig, bringt mich das voran oder hält mich das eher auf? Mhm. Und ja, und man kann auch sozial vielleicht so ein bisschen diagnostisch werden. Ich habe zum Beispiel mal in einem Unternehmen, da habe ich so einen Mindguard bestimmt, Ne, der sollte einfach darauf achten, dass in der Arbeitsgruppe solche Gedanken nicht mehr geäußert werden.
Okay.
Ne, und wenn dann einer angefangen hat zu jammern, ne, oh, jetzt gibt es hier eine Umstrukturierung oder so ein Change-Projekt und unsere Arbeitsgruppe hat dann gar nichts mehr zu melden und mit dem neuen Chef, der soll so autoritär sein, ne, das sind alles ganz wilde Hypothesen. Befürchtungen, für die es überhaupt keine Belege gibt. Ne, vielleicht verbessert sich das sogar, wenn man sich aktiv daran beteiligt und das mitgestaltet oder sowas. Ne, oder wie die neue Führungskraft sein wird. Kein Mensch weiß das im Prinzip. Es gibt keine Belege und so weiter. Das sind also eigentlich dysfunktionale Denkmuster. Ne, und die ziehen die ganze Gruppe runter.
Ja,
Die
klar.
engagieren sich dann nicht mehr und gestalten das auch nicht mehr mit in ihrem Sinne. Und da hatte ich dann so einen Mindguard bestimmt, der immer, wenn jemand so einen Gedanken äußert, ne, also ganz sensibel dafür sein sollte und sagen sollte, nee, das ist jetzt hier so ein Denkmuster, so ein dysfunktionales, das wollen wir nicht. Ne, wir wissen es schlicht und einfach nicht, sondern wir nutzen die Gelegenheiten, die wir haben, um das aktiv für in unserem Sinne mitzugestalten und zu kontrollieren.
Also, dass ich wegkomme von dem Jammern und mich beschweren und hin zu dem, was kann ich jetzt eigentlich tun? Und wenn es ein kleiner Schritt ist, aber was sind meine Möglichkeiten?
Genau. Also auch da muss man ganz realistisch sagen, es ist wahrscheinlich eher ein Ausnahmephänomen gewesen, dass man sogar so eine KZ-Umgebung irgendwie noch positiv interpretieren kann. Ne, da gibt es ja dokumentierte Fälle. Aber es gibt natürlich Situationen, die dermaßen widrig sind, dass es auch schlimm wäre, sich das zurechtzulügen. Na, dann fehlt natürlich auch sowas wie Problemsensibilität und so weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Na, aber es geht natürlich darum, unter diesen gesetzten Rahmenbedingungen, an denen ich persönlich vielleicht gar nichts ändern kann. Auch da kann man darüber nachdenken, solidarisiert man sich nicht mit anderen, um die Rahmenbedingungen zu verändern. Ne? Aber das ist dann vielleicht eine andere Frage, die man nicht allein als Individuum mehr unter Kontrolle hat. Aber unter den gesetzten Rahmenbedingungen, welche Möglichkeiten habe ich da noch? Ne, wie gibt es da Interpretationsspielräume? Muss ich das wirklich alles so negativ sehen oder behindere ich mich damit vielleicht sogar noch selbst? Das ist genau, das würde ich sagen, ist genau der Punkt. Ja, und also, was ich ganz oft erlebe, ist, dass sich Personen dann zurückziehen und sagen, ne, ich bin ein Opfer dieser widrigen Rahmenbedingungen. Und dann wird natürlich auch gar nichts passieren. Ne? In dieser Hilflosigkeit, manche ergötzen sich dann sogar daran, ne, weil es eben so bequem ist, aber letztlich leiden ja die Leute darunter, wenn sie nicht aktiv gestalten können. Und dann auch wissen, dass sie dieser widrigen Situation die nächsten 20 Jahre auch noch ausgeliefert sind. Das ist ja keine schöne Perspektive im Leben. Und aus dieser Opfermentalität herauszukommen und zu sagen, okay, ich kann, wenn auch in kleinen Schritten oder dosiert, möglicherweise, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, ne? Vielleicht ist auch das ein dysfunktionales Denkmuster, vielleicht kann man auch eine Revolution entfachen plötzlich, ne? Und alles plötzlich durch einen Perspektivenwandel viel positiver sehen. Ich habe das tatsächlich schon mal erlebt, das geht jetzt ein bisschen ab, aber dass jemand, der unter permanenten Schmerzen gelitten hat, und da habe ich dann versucht, so ein bisschen diesen Schmerzzustand, den man einfach gar nicht leugnen konnte, ne? Der war da. Um zu interpretieren und zu sagen, du kannst auch den Schmerz gehört einfach zum Leben dazu, kann das nicht für dich eine Stimulanz sein? Du kannst deine mentale Härte daran testen, ne? Wie weit hältst du das aus? Ist das nicht eine Herausforderung für dich? Ne? Und wenn man das schafft, so im Alltagsschmerz, zu sagen, ja, das ist jetzt eine Stimulanz für mich, ich gucke, was ich aushalte und das so als so eine Art Sport begreift. Im Sport ist es ja auch tatsächlich so, ne?
Dass man an seine Grenzen geht.
Genau, da will man, da sucht man das sogar aktiv auf, ne, und versucht die Schmerzgrenzen da zu überwinden, auch wenn man richtig erfolgreich werden will. Und da diese Mentalität, diese Perspektive tatsächlich dann auch für solche Situationen zu nutzen. Ne? Und natürlich, sowas kann man auch unter widrigen Arbeitsbedingungen noch machen. Ne?
Hat es funktioniert?
Ja, also in meiner Wahrnehmung natürlich schon, bei der Befragung auch. Ich hoffe, dass es so ist. Das ist natürlich eine Frage der Nachhaltigkeit, wenn man dann irgendwie Jahre und Jahrzehnte mit so solchen Schmerzen konfrontiert ist. Das ist das, was ich meinte, irgendwie, das, natürlich kann man nicht jede Situation dann nach Belieben uminterpretieren oder
Aber ein
so.
Stück weit funktioniert es
Genau.
ja doch. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, meine Mutter zum Beispiel hat ganz starke Kopfschmerzen. Also es ist keine Migräne, es ist nochmal eine andere Form von Kopfschmerz und hat ganz lange auch Probleme gehabt, damit umzugehen. Und das Interessante ist, dass sie jetzt gelernt hat oder sich das, was wir so erzählt haben, so ein bisschen in ihr es umformuliert hat und gesagt hat, ja, ich spreche jetzt mit meinem Kopfschmerz und sage dem, hey, wie können wir das zusammen lösen? Was können wir machen? Ich bin für dich da. Und dass sie dadurch irgendwie sehr viel mehr Selbstwirksamkeit hat. Also sie hat das Gefühl, dass sie was machen kann mit ihrem Kopfschmerz und der dadurch sich tatsächlich auch ein Stück weit zumindest in Schach halten lässt, was ich total genial finde.
Das wäre sogar eine wissenschaftlich belegte, also in ihrer Wirksamkeit belegte Methodik, dass man, es klingt ein bisschen kurios, aber man kann tatsächlich im Gedanken sich auch personifiziert vorstellen. Und dann besteht zum Beispiel die Möglichkeit, sich davon zu distanzieren oder den sogar zu veralbern. Na, jedenfalls kriegt man ihn irgendwie unter Kontrolle. Man kann das sogar in der Forschung bei Emotionen nachweisen. Ne? Wenn einem irgendwas peinlich ist oder man Angst hat davor, dann reicht manchmal schon die Benennung, die Etikettierung eines Zustandes als Angst oder Pein oder sowas. Ne? Das reicht dann schon, um sich so ein bisschen zu distanzieren und das zu veräußern. Ne? Also das hilft den Leuten schon, wenn sie sagen, ich habe jetzt Angst. Dann sind sie nicht mehr davon überwältigt, sondern haben eine kognitive Distanz geschaffen, haben es ausgelagert und dann kann man eben daran operieren, was vorher gar nicht möglich ist. Da ist man das selbst quasi. Und das kann man so weit treiben, dass man bestimmten Gedanken veralbert, sich als kleines Männchen mit Hut vorstellt und sagt, ah, da bist du schon wieder. Und eigentlich hast du nichts zu suchen hier. Und ja, das, also es gibt ein schönes Phänomen, es gibt ja viele Personen, also das ist kein schönes Phänomen, aber die Technik, viele Personen, die Einschlaf- oder Durchschlafstörungen haben. Und das ist tatsächlich so, wenn man in diesem Zustand verharrt, ne, und einschlafen will, unbedingt, dann funktioniert es nicht. Das ist ausgeschlossen, ne? Das kann man sogar physiologisch nachweisen, dass das nicht geht. Der unbedingte Einschlafwille funktioniert nicht, ne? Und dann zu sagen, okay, da ist dieser Gedanke. Im Moment kann ich dem sowieso nicht gerecht werden. Morgen früh kann ich ihm viel besser gerecht werden. Und dann sozusagen so einen Kontrakt mit dem Gedanken schließen. Ne, komm, wir kümmern uns morgen früh um 7 um dich. Ne, da haben wir beide was davon. Und das kann also tatsächlich dazu führen, dass man dann etwas so den Kopf freikriegt und einschläft. Oder sogar umgekehrt. Ne, das gibt es auch als Strategie, dass man sagt, ich möchte jetzt noch 2 Stunden unbedingt wach bleiben. Ne, und das führt dann dazu, dass man unbedingt einschläft oder unmittelbar einschläft, ne, weil diese Angst davor, nicht einschlafen zu können, plötzlich weg ist. Ne, man kehrt das Ganze um, paradoxe Intention nennt man das. Funktioniert nicht immer und sehr eingeschränkt auch nur, aber manchmal, gerade bei so Einschlafproblemen oder so, wenn also die Sorgen das eigentliche Problem sind, wenn man die Sorgen mit dieser Technik beseitigen kann, indem man genau das will, was die Sorge ausdrückt, ne, dann kann das erfolgreich sein. Wenn man allerdings Angst davor hat, in einer fremden Stadt Auto zu fahren und dann sagt, ja, so, ich möchte jetzt unbedingt ganz viele Unfälle verursachen, dann kann das natürlich auch voll nach hinten losgehen. Aber ich habe zum Beispiel einen Klienten gehabt, der bei Vorträgen Angst davor hatte, in so Schweißausbrüchen dann dazustehen. Und da war das tatsächlich erfolgreich, dass wir gesagt haben, so, du nimmst dir jetzt vor, einen richtigen Schweißausbruch zu produzieren. Ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Viele Leute haben das und man sieht das ja irgendwie auch kaum. Und dann haben wir gesagt, so, also wenn du es schaffst, so einen richtig ordentlichen Schweißausbruch zu generieren, so einen, wie du noch nie hattest, dann darfst du dir nach dem Vortrag ein ordentliches Bier gönnen. Und dann hat man tatsächlich gesehen in den darauf folgenden Vorträgen, wie das verschwunden ist. Na, also da war die Sorge davor, dass das passiert, hat das verursacht. Und wenn man die Sorge mit so einer Methode dann beseitigen kann, ist die Physio es gibt dann keine physiologische Ursache mehr dafür, ne, und dann passiert es auch gar nicht mehr.
Wow, also man kann eigentlich eine ganze Menge mit unseren Denkprozessen machen. Und also ich finde es immer wieder so interessant, weil wir uns dessen so wenig bewusst sind und glauben, naja, so denke ich halt oder das ist halt einfach da, dem bin ich ausgesetzt, aber wir können da so viel experimentieren, das ist eigentlich total genial.
Ja, und ich merke das sogar an mir selbst, dass man das viel zu selten macht, weil es natürlich erstmal einen gewissen Aufwand darstellt, ne? Und oft hat man sich in diesen bequemen Denkmustern eingerichtet, ne? Man leidet so ein bisschen darunter oder man könnte eigentlich erfolgreicher agieren, aber irgendwie geht es auch so. Und das ist, glaube ich, das Fatale dabei, ne? Sich selbst auch mal aufzufordern und diesen kleinen Aufwand, den man da hat, ne, die Sachen mal in Frage zu stellen, so aus dem Nichts heraus, ne, einfach irgendwie auch mal was völlig anderes ausprobieren, was man zuvor noch nie gemacht hat und so. Ne, einfach von sich aus irgendwie sich mal diese Stimulanz zu geben. Das machen wenige, ne, ja, inklusive ich selbst, und das ist eigentlich eine ziemlich bedauerliche Sache, denn in der Regel geht man da mit einem enormen Gewinn raus. Ich habe ein Beispiel, ein positives Beispiel kann ich von mir selbst dann doch berichten. Dieser Sommer war ja sehr heiß und wir waren so oft im Schwimmbad wie selten zuvor. Es gab also in den letzten Jahren manchmal Sommer, in denen ich überhaupt nicht im Schwimmbad war. Und in diesem Sommer hatte man ja oft in der Freizeitgestaltung überhaupt keine Möglichkeit mehr. Und ich weiß noch genau, ich habe so Fahrtenschwimmer und so weiter als Kind alles gemacht, bin dann auch vom Dreier gesprungen, aber das war einfach eine riesige Überwindung und ich habe das ohne besonderen Anlass danach eigentlich nie wieder gemacht. Ich hatte Angst. Und diesen Sommer habe ich mir gedacht, du gehst jetzt einfach da hoch, war sogar 5 Meter Turm. Und ich habe mir gedacht, was soll passieren? Das ist alles passiert, alles nur in deinem Kopf. Da unten ist Wasser. Wasser ist total weich, es ist kein Beton und so weiter. Ne? Und sich das so klar zu machen und dann einfach zu sagen, okay, das ist alles nur reine Psychologie. Ne? Da springen Kinder runter und es sollte dir jetzt wirklich peinlich sein, wenn du die Treppe wieder runtergehst. Und dann bin ich gesprungen. Und beim ersten Mal war es natürlich noch eine ordentliche Überwindung und dann habe ich mich sofort gezwungen, nochmal hochzugehen. Und beim dritten Mal habe ich mir schon gedacht, das ist eigentlich total langweilig. Na, dann ist die Angst weg und man kann sich der nächsten Herausforderung stellen. Und das ist es auch, ne? Aus, so ein bisschen aus dieser Komfortzone in die Lernphase, in die Lernzone überzugehen, sich ständig dosiert kleinen Herausforderungen zu stellen. Und man kann das mit so viel Gewinn betreiben. Ne? Man sieht dann, welches Potenzial eigentlich in einem steckt. Ungeahnt. Ne? Dinge, die man sich nie zugetraut hätte, wo man immer blockiert war, die kann man dann plötzlich irgendwie frei entfalten. Und das ist natürlich auch ein erhebendes Gefühl. Und das überträgt sich auch. Ne? Auch an der Stelle ist man ja dann Generalisierer. Man überträgt dieses Ereignis im Schwimmbad auch auf berufliche Kontexte und denkt, ja, das kann dir auch gelingen. Ne? Was sollte jetzt da dagegen sprechen? Und das sind schon tolle, tolle Einsichten. Und das macht man zu wenig. Ne? Und deswegen auch die Aufforderung an alle, die das hören sollten, möglicherweise, ne, sich da mit solchen Dingen zu konfrontieren einfach.
Wo kann man das alles nochmal nachlesen?
Ja, also ich bin ganz stolz darauf. Der Springer Verlag hat eine zweite Auflage von einem meiner Bücher zu dem Thema in diesem Jahr herausgegeben. Also Design Your Mind, Denkfallen entlarven und überwinden. Und da habe ich versucht, dieses Themenfeld explizit auf den Arbeitskontext zu übertragen, denn das gab es vorher noch nicht. Wer in eher gesundheits- oder klinisch relevante Richtungen da nachlesen will, da gibt es sicherlich tiefergehende Werke, die sich dann also tatsächlich an Therapeuten wenden oder auch an Patienten von mir aus, die sich da richtig einlesen wollen oder sowas. Nur von Ellis beispielsweise oder Beck, das sind so die Pioniere, die Vorreiter, auch wirklich richtig gute Werke. Und ja, es gibt schon sehr vielfältige Literatur dazu, auch für ganz spezifische Phänomenbereiche. Und man muss einfach auch sagen, es kann gar nicht wundern, dass es dazu so viel Literatur gibt, weil diese Methoden schlicht und einfach erfolgreich sind. Also es gibt auch vergleichende Untersuchungen dazu, die zeigen, dass das die erfolgreichste Methodik insgesamt überhaupt ist.
Wenn du unseren Zuhörern noch einen Tipp geben könntest, wie sie sich ihr Leben ein bisschen leichter machen können, was wäre das?
Gute, das ist die Frage, überrascht mich jetzt. Also, wenn ich, da könnte ich mal vielleicht so ein bisschen meine Erfahrungen in unseren Interviews zusammenfassen. Das, was mich wirklich bei den meisten Leuten stört, ist das, was wir eigentlich schon thematisiert haben mit dieser ewigen Jammerei. Also, dass man sich so selten klar macht, und auch so eine selektive Wahrnehmung an den Tag legt, dass alles schlecht ist und alles negativ ist und alles auch schlechter werden wird und so weiter. Und ich frage mich immer, wenn Personen sowas kommunizieren, was ist es eigentlich, will man so eine Art von Leben eigentlich führen? Ne, so, mit so einer Negativoptik auf andere Personen, sich selbst und die Zukunft. Und damit vermiest man sich ja wirklich das eigene Leben. Ne? Und entweder muss ich mich dann fragen, ob meine Entscheidungen oder meinen Lebensweg bisher richtig waren und ob ich den nicht radikal verändern muss. Oder eben, wenn das einigermaßen vernünftig war, was ja bei uns in der Regel der Fall ist, ne, eigentlich führen wir ja ganz angenehme Leben, dann eben fragen, muss diese Art von Denken eigentlich sein? Ne, oder kann ich diese selektive Wahrnehmung nicht auch mal aufgeben und mal die positiven Aspekte sehen? Da gibt es übrigens eine, damit ich diese schöne, wunderbare Technik von meinem Kollegen Ottmar Braun hier auch mal erwähne, das sogenannte Glückstagebuch, das einen ständig dazu auffordert, diese positiven Ereignisse zu sehen und zu sammeln. Da geht es tatsächlich darum, dass man so ein kleines Büchlein sich anlegt, kann man natürlich auch digital machen, und jeden Abend kurz vorm Schlafen gehen sich drei Dinge überlegt, die gut gelaufen sind an dem Tag, und dann sich auch überlegt, was hat man selbst dazu beigetragen, dass sie gut gelaufen sind, oder was ist besser gewesen, als man es erwartet hat und so weiter. Und wenn man das eine Weile macht, kann man auch empirisch nachweisen, das hat einen wirklich erhebenden Effekt auf einen, ne? Weil das blendet man in der Regel aus, dass schon das Frühstück gut gewesen ist und dass man in einem weichen Bett gelegen hat. Und diese Dankbarkeit, die das dann plötzlich erzeugt, da soll man nicht stehen bleiben. Ne? Das macht keinen Sinn, irgendwie ewig dankbar zu sein und sich nicht weiterzuentwickeln. Das ist klar. Darum geht es auch gar nicht. Ne? Aber auch das mal zu sehen und darauf vielleicht auch stolz sein zu können und daraus Energie ziehen zu können, ne? Das beflügelt einen ja dann vielleicht auch erst nach vorne zu gucken und sich weiterzuentwickeln.
Schön. Martin, ich freue mich total, dass ich herkommen durfte heute. Es war für mich total schön, mal wieder in Landau zu sein und zu sehen, dass sich gar nicht so viel verändert hat hier in der Uni.
Ja, es läuft alles gut. Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Das war ein ganz tolles Interview mit ganz hochgradig spannenden Fragen zu einer ebenso hochgradig spannenden Thematik, die uns ja alle irgendwie was angeht. Na, und ich habe mich natürlich auch tierisch gefreut, dass wir uns mal wieder gesehen haben und hoffe, dass das in Zukunft auch öfter stattfinden wird. Wir haben das ja unter Kontrolle.
Genau, und ich würde mich freuen.
Das war die 22. Folge des Lightlife Podcasts. Ich freue mich, dass du dabei warst. Like mich doch auf allen möglichen Social Media Plattformen wie Pinterest, Facebook und Instagram. Und natürlich auch auf YouTube kannst du auch dieses Interview liken. Das ist da auch hochgeladen. Und ich freue mich, wenn ich dich wieder sehe oder höre. Bis dann.